Ja, wir freuen uns, in eurer Mitte zu sein. Es ist etwas Besonderes, die Gemeinschaft der Kinder Gottes auch so nochmal zu erleben und auch vorher nochmal erinnert zu werden an das Leiden und Sterben des Herrn und auch zu hören, dass ihr für uns betet und auch wir beten für euch und wollen auch so weiter einander stärken und unterstützen, weil der Herr genau das für seine Gemeinde getan hat und uns diese Gabe füreinander gegeben hat. Wir wollen uns auch gerade mit dem Gebet beschäftigen heute, indem wir uns den 2. Thessalonicher Brief anschauen. Im 2. Thessalonicher Kapitel 1 finden wir ein sehr kurzes Gebet und ich denke, das ist sehr, sehr ermutigend, aber auch gleichzeitig ein wichtiges Gebet, dass wir oft übersehen, zumindest ich kann das von mir sagen, dass ich das oft übersehen habe, dieses Gebet, denn einfach als Hilfe nehme ich ganz oft sowohl das Gebet des Herrn, also wenn ich dann ins Gebet gehe, das Gebet des Herrn als Hilfe zu wissen, wofür ich beten soll, oder dann die Gebete von Paulus im Epheserbrief, im Kolosserbrief, im Philipperbrief, aber selten komme ich zu diesem Gebet, weil das eben nicht so präsent ist. Hier wollen wir uns genau mit diesem Gebet beschäftigen und merken, dass es etwas ganz Gottgegebenes ist, dass der Herr uns hier beten lehrt und wir wollen uns inhaltlich damit auseinandersetzen und dann eben hoffentlich durch Gottes Gnade dadurch zum gleichen Anliegen ermutigt werden, zu beten für uns und füreinander zu beten. Es geht also um die Verse 11 und 12, 2. Thessalonicher 1, Vers 11 und 12, aber weil dieses Gebet eng verknüpft ist mit dem Kontext, lese ich einfach ab Vers 3. 2. Thessalonicher ab Vers 3 und beschäftigen wir uns dann mit den Versen 11 und 12. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue, in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name des Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wir wollen noch einmal stille werden und den Herrn um seine Leitung bitten. O Herr, wir brauchen das Werk deines Heiligen Geistes. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen das Licht deines Angesichts. Bringe du uns in deine Gegenwart. Gib uns empfängliche Herzen, grabe uns Ohren, die hören. Wir bitten dich um Glauben. Wir bitten dich, dass dein Wort uns nahe kommt und dass du selbst unser Leben und unser Denken in Übereinstimmung bringst mit dem, was du gesagt hast und sagst. Wir danken dir für deine Gnade, dass wir die Freiheit haben, dieses Wort zu lesen, dass du uns dazu gebracht hast und dass wir es erkennen durften als Gottes Wort. Amen.
Amen.
Wir haben uns gerade mit den Leiden des Herrn Jesus beschäftigt. Als der Herr Jesus dem Petrus sagte, dass er oder seinen Jüngern sagte, dass er nach Jerusalem geht, um zu leiden, da sagte Petrus, das widerfahre dir nur nicht. Interessant ist, was der Herr Jesus dann antwortet. Er sagt, gehe hinter mich, Satan. Also eine sehr scharfe Zurechtweisung. Nicht, dass Jesus meinte, dass der Petrus der Satan war, aber er wusste, dass selbst der gottesfürchtige Petrus, der gerade vorher noch bekannt hatte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hier sich gebrauchen ließ vom Satan und ihm zum Versucher würde. Und das war der Grund, warum er das sagte. Und dann geht aber Jesus einen Schritt weiter und sagt ihm und seinen Jüngern, er ruft dann die Jünger zusammen und sagt ihnen, ich sage es mal mit meinen eigenen Worten, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er sagt ihnen im Grunde genommen, ich habe auch keinen anderen Weg für euch, als diesen Weg, den ich selbst gehen werde. Genau den gleichen Weg. Ich kann euch keinen anderen Weg führen, als den, den ich selbst gegangen bin. Als er den Petrus so zurechtweist, dann sagt er zu ihm auch weiter, er sagt, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Er bringt also zwei Dinge sehr eng zusammen. Er sagt erst, geh hinter mich, Satan, und dann sagt er, du bist deswegen verführbar, du wurdest deswegen zum Werkzeug Satans, das mich anfechten will, weil du menschlich denkst. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Du urteilst auf Menschenweise. Warum ist das hier so bedeutend? Nun, wir schauen uns einmal ganz kurz an, was die Situation hier der Thessalonicher war. Paulus war in einer schwierigen Situation in seiner Missionsreise. Der versucht da in eine Richtung zu gehen, weil er dachte, die müssen das Evangelium hören. Und es heißt dann, der Heilige Geist wehrte ihnen. Also der Herr ließ es nicht zu. Sie wollten also das Wort in Asien verkündigen und der Herr ließ es nicht zu. Und dann will er wiederum woanders hingehen und wieder wehrt ihnen der Heilige Geist. Und dann schließlich steht in der Nacht ein Engel des Herrn bei ihm im Traum und sagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und dann setzen sie sich morgen zusammen, so kann man sich das vorstellen, weil es heißt, da wir urteilten. Paulus steht dann morgens auf und erzählt den Mitarbeitern, was er ihm in der Nacht erschienen ist. Und sie kommen zu dem Schluss, dass der Herr will, dass sie nach Mazedonien gehen. Die erste Stadt in Mazedonien ist Philippi. Und in Philippi wissen wir, dass er ausgepeitscht wurde, dass er ins Gefängnis geworfen wurde mit Silas und dass er dort im Gefängnis die Lieder sang zur Ehre des Herrn. Nachdem er von Philippi gehen musste, kam er nach Thessalonich und in Thessalonich verkündigt er das Wort Gottes und so viele werden gläubig und vornehme Frauen, sagt die Bibel, werden gläubig. Und eine große Menge schließt sich ihm an. Und das erregt den Neid. Und sofort wurde das Volk gegen ihn aufgebracht. So schlimm, dass Paulus fliehen muss. Er muss also aus Thessalonich fliehen, alleine fliehen. Seine Mitarbeiter bleiben erstmal da. Und die Gemeinde bleibt allein. Schon nach 3 oder 4 Wochen, also 3-mal war er in der Synagoge. Deswegen nehmen wir an, dass er nur 3, 4 Wochen da war und dann fliehen musste aufgrund der Verfolgung. Nun, nachdem er geflohen ist, kommt er nach Athen und in Athen wartet er auf Silas und Timotheus, die seine Mitarbeiter waren. Und die Gemeinde in Thessalonich wurde verfolgt. Als dann Timotheus und Silas kamen, dann berichteten sie ihm von der Verfolgung, die ausgebrochen war gegen alle Christen, die in Thessalonich waren. Und als Paulus davon hört, dann lesen wir im 1. Thessalonicher Brief, dass er sich große Sorgen macht. Und ich möchte jetzt mal vorlesen, wie er das dann ihnen sagt. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. Und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste im Glauben. Also Timotheus soll hingehen und sie stärken und trösten im Glauben. Warum? Vers 3, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben. Und hier ist eine Sorge: Ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Und nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Und denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Mit aller Freude, die wir um euretwegen haben vor unserem Gott. Und es dauert nicht lange, als Timotheus dann zurückkommt und Paulus den Bericht gibt, dann schreibt er diesen ersten Timotheusbrief. Aber wiederum, nach einer Weile, schickt er den Timotheus wieder zurück nach Thessalonich. Und er hört von diesen Verfolgungen und er schickt Timotheus hin, damit er ihren Glauben stärkt. Diese Gemeinde hat eine unheimlich große, also die Leute aus der Gemeinde hatten eine wirklich große Veränderung erlebt. So stark war die Veränderung in Thessalonich, dass überall in der ganzen Welt, in der damaligen Welt, in den christlichen Gemeinden erzählt wurde, wie die Thessalonicher sich bekehrt haben. Es war so offensichtlich. Paulus fasst es zusammen im 1. Thessalonicher Brief. Er sagt, wie ihr euch bekehrt habt von den Götzen, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Das war das, was Gott in Thessalonich getan hat. Paulus freute sich darüber, aber genau deswegen machte er sich auch große Sorgen, dass dieses Werk Bestand haben sollte bei den Thessalonichern. Wenn er nun im 2. Thessalonicher Brief ihnen weiter schreibt, dann sehen wir, dass diese Gemeinde mitten in Verfolgungen ist, und zwar großen Verfolgungen, große Bedrängnisse. Und deswegen, aber er rühmt sich der Gemeinde nicht, weil sie diese Bedrängnisse haben, sondern er sagt, wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Timotheus kommt zurück und Timotheus sagt, der Glaube jedes Einzelnen wächst. Die Liebe jedes Einzelnen nimmt zu. Merkt ihr, was er hier sagt? Er sagt nicht hier, wahrscheinlich geht es ihnen gut, weil ich habe nichts Schlimmes gesehen. Nein, Timotheus kommt und die Veränderung, die Gott in den Thessalonichern gewirkt hat, ist so offensichtlich, dass Timotheus bei einem kurzen Besuch feststellen kann, was Gott Großes in der Gemeinde getan hat. Das ist so wichtig, weil wir sehen hier etwas von der Macht Gottes. Wir sagen ganz schnell, man kann nicht ins Herz sehen, das stimmt. Aber das, was Gott im Herzen tut, durch seine Macht, kann nicht verborgen bleiben. Nicht auf Dauer verborgen bleiben. Und offensichtlich ist trotz dieser großen Schwierigkeiten und Verfolgungen, die Gemeinde hat, der Glaube so, oder gerade wegen diesen Verfolgungen, der Glaube so gewachsen, dass Timotheus, der einen kurzen Besuch abstattet, merkt, was Gott da Großes getan hat. Und er kommt zurück zum Paulus und sagt, Paulus, der Glaube jedes Einzelnen wächst. Und sie, obwohl sie diese Verfolgungen erleiden, sind sie nicht in sich gekehrt und jeder denkt, ich muss mich um meine Sicherheit kümmern. Ich muss mich um meine Sicherheit kümmern, sondern im Gegenteil. Diese Not zeigt, wie sehr sie füreinander Sorge tragen. Und die Liebe jedes Einzelnen nimmt so zu ihnen, so zu untereinander, dass es offensichtlich ist. Und er sagt nicht einfach, die Liebe nimmt zu, sondern er sagt sogar, die Liebe jedes Einzelnen nimmt zu jedem Einzelnen gegenüber. Denkt mal drüber nach, was das bedeutet und wie wird das sichtbar, dass die Liebe jedes Einzelnen, jedem Einzelnen gegenüber zunimmt. Aber wir gehen hier weiter. Paulus schreibt also, dass sie also in der Bedrängnis sind. Er schreibt also einer Gemeinde in großer Not. Und schaut, was er jetzt sagt, wie es denn gerecht ist vor Gott. Also, dass die Bedrängnis, Entschuldigung, erstmal Vers 5. Diese Bedrängnisse, sagt er, sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Wenn also Gott Christen in Bedrängnisse führt, die mögen sehr klein im Familienrahmen sein, verborgen, aber sie mögen auch so universal sein wie hier in Thessalonich, in der damaligen römischen Welt, dass eine Christenverfolgung ausbricht. Paulus sagt, diese Verfolgungen zeigen die Gerechtigkeit Gottes. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Sie zeigen, sie weisen auf den Tag hin, sagt er. Warum weisen sie auf den Tag hin? Ich mache den Satz erst zu Ende. Sie weisen auf den Tag hin, an dem Gott die ganze Gerechtigkeit erfüllen wird. Warum? Weil er uns zeigt, dass dieses Unrecht, das hier an den Kindern Gottes geschieht, auf jeden Fall ein Beweis dafür ist, dass Gott ihnen Recht verschaffen wird und jede Ungerechtigkeit gerecht bestrafen wird. Aber er zeigt, dass sie es auch brauchen, denn er zeigt ihnen, wie es gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Also diese, die euch heute Not bereiten, denen wird er Not bereiten. Und euch, was wird er euch tun? Ihr werdet Ruhe empfangen. Und wann werdet ihr es empfangen? Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Dieser Gemeinde hat er bezeugt, dass sie lebten oder dass sie mit einem Bewusstsein lebten, der Herr kommt. Kapitel 1, Kapitel 1 Thessalonicher 1, bekehrt von den Götzen. Wozu leben sie auf der Erde? Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Die Gläubigen sind also solche, die warten. Sie warten auf den Herrn Jesus Christus. Und hier spricht er das wieder an und sagt, sie warten auf den Herrn Jesus, der kommen wird in großer Macht und Herrlichkeit, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Wir haben nicht die Zeit dazu, aber es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, wie er die beschreibt, die hier nicht errettet sind. Sie gehorchen dem Evangelium nicht. Sie erkennen Gottes Autorität nicht an. Darum, Vers 9, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Ich will kurz die Frage stellen. Erkennst du Gottes Autorität über Himmel und Erde an? Erkennst du Gott als Richter über Himmel und Erde an? Als Maßstab für alles, was du tust oder nicht tust? Er gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Buße ist nicht, damit du einfach zerknirscht bist, sondern er gebietet dir, in Reue zu ihm zu kommen, weil er Gnade gibt und verheißen hat, jedem, der seine Schuld bekennt, die Schuld zu vergeben, dich zum Kind zu machen. Aber alle, die sich weigern, sind nicht frei, sich zu weigern, sondern sie verachten die Autorität des Schöpfers, des Königs aller Könige. Und deswegen heißt es, sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, und jetzt schaut, was das Ziel ist von den Gläubigen, er sagt, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Er wird verherrlicht in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Und jetzt sagt er, und ihr seid die. Und das ist, was ihn mit Dankbarkeit erfüllt. Ihr seid die, die gläubig geworden sind im Evangelium. Zu ganz Thessalonich kam die Botschaft des Evangeliums. Aber sie verfolgten die Gemeinde, sie verfolgten Paulus, sie verfolgten die Gemeinde. Aber hier war die Gruppe. Sie hörten den Befehl, sie sahen, das ist Gottes Befehl. Sie nahmen es nicht als Wort von Paulus auf, sondern sie sagten, das ist Gottes Wort. Und sie gründeten sich darauf. Für diese betet Paulus. Und es ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass er hier, dass dies die Grundlage dieses Gebetes ist. Ein paar Worte als Hilfe, dass es ein Gebet ist. Was immer ich jetzt sagen werde, wenn du ein Gotteskind bist, was immer ich sagen werde, es deckt vielleicht einen Mangel auf. Es deckt vielleicht ein zu kurz kommen auf. Es deckt vielleicht eine Vernachlässigung auf. Paulus betet. Wir müssen uns manchmal einfach daran erinnern, wir vergessen das. Paulus betet hier für diese Gläubigen, die ein Zeugnis geworden sind in der ganzen damals christlichen Welt. Und alles, was er hier betet, sah er als Not für sie. Er hatte ein Anliegen, dass Gott ihnen diese Dinge schenkt. Er sah also in aller Dankbarkeit und Freude für das, was Gott getan hat, Dinge, die Gott geben sollte. Und er sah, dass die erste Ursache nicht die Ermahnung war, nicht die Zurechtweisung, sondern die erste Hilfe dafür, Gott anzurufen, ihnen diese Dinge zu geben. Und was immer du jetzt hörst, denke daran, es ist ein Gebet. Und das Gebet ist uns gegeben, genau darum, dass wir den Mangel erkennen und mit diesem Mangel wohin gehen? Zu Gott gehen. Weil er der ist, der Gebet erhört. Wir bringen Gott nicht unsere Frömmigkeit, wenn wir beten. Wir präsentieren ihm nicht den guten heiligen Walter oder sonst was, sondern wir kommen immer als Bettler, aber wir kommen zu dem, der reich ist an guten Gaben. Und darum ist es so wichtig, dass wir wirklich das sehen und dass wir das sehen, weil je größer dir klar wird, wie sehr du diese Dinge bedarfst, und dafür will ich auch darüber reden, wie sehr wir diese Dinge brauchen, je dringlicher wird die Not. Und je dringlicher die Not, je mehr verliert dein Gebet die Form. Ich meine nicht, dass es dir egal ist, wie du betest, und ich meine, dass du nur aus Formalität betest, aus Pflichtbewusstsein betest, aus Gewohnheit betest, sondern das Gebet wird dann zu einem Flehen vor Gott. Es hat den Charakter des Gebetes Jakobs, als er in großer Not war: Ich lasse dich nicht, du habest mich denn gesegnet. Ich muss von dir erhört werden. Worum betet er also? Nun erstmal ganz kurz, worum betet er nicht? Das ist wichtig für uns. Deswegen habe ich auch die Einleitung erzählt von Petrus. Er betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. Interessant, ne? Wir würden heute zuallererst in der Gebetsstunde sagen, wir beten, dass die Verfolgung aufhört, wir beten, dass der gesund wird, wir beten, dass der gesund wird, wir beten, dass der seine Schulden los wird. Ne? Und Paulus betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. In keiner Gemeinde. Im Gegenteil, er ermahnt sie dazu, das zu erwarten und damit zu rechnen. Warum ist es so wichtig? Weil allein, wenn wir das verstehen, es schiebt unsere ganze Priorität auf die Priorität der Schrift. Das, was Inhalt dieses Gebetes ist, es zeigt nochmal die Dringlichkeit dieser Bitten, dass wir diese Dinge mehr brauchen als alles andere. Der Hiob war ja ein frommer Mann. So fromm, dass Gott selbst sagt, ich finde keinen wie Hiob. Also so gottesfürchtig, dass Gott im Himmel sagt, ich habe keinen wie Hiob. Das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst werden. Aber als Hiob leidet, dann bringen die Leiden ihn dazu, nicht aufzuhören zu beten, nicht, dass er undankbar war, aber er fing an zu beten, dass Gott die Umstände ändert. Und Elihu, der Dritte, der Freunde, der muss ihn da zurechtweisen und sagt, du betest, ich sag mal mit meinen Worten, dass Gott die ganze Welt umkrempelt und deine Gesundheit und den Spott der Leute und die Verachtung. Aber warum betest du dann nicht? Warum fragst du nicht nach dem Gott, der Lobgesänge gibt in der Nacht? Das heißt, er sagt, und warum betest du nicht, dass Gott, auch wenn er die ganzen Umstände so lässt, wie sie sind, dir ein Herz gibt, ihn in den Umständen zu preisen? Wenn Gott also die ganze Welt verändern kann, kann er nicht dein Herz verändern, dass du inmitten von Anfechtungen Loblieder singst. Das hatte Paulus getan in Philippi mit Silas. Und schaut, das macht er hier und deswegen betet er so, wie er betet, weil er verstanden hat, was Gottes Priorität ist. Und wenn wir jetzt auf die Anliegen schauen, die er ihnen hier zeigt, dann sagt er, dann ist die erste Bitte, also wir sehen die Beständigkeit seiner Bitte, die Beharrlichkeit seines Bittens, es war nicht einfach nur ein frommes Gebet, um zu sagen, wie sehr er an sie denkt, ne? Sondern deshalb beten wir auch alle Zeit für euch. Paulus sagt, wir stehen vor Gott und hören nicht auf, um diese Dinge zu bitten. Und jetzt kommt die erste Bitte, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache. Dass unser Gott euch der Berufung würdig mache. Was war denn ihre Berufung? Sie sind berufen zur Herrlichkeit, das steht hier im ersten Kapitel. Sie sind zu berufen zur Herrlichkeit Gottes. Aber solange sie hier auf der Erde sind, wozu sind sie berufen? Berufen, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Oder wenn wir Kapitel 1, Vers 4 sehen, dann zeigt er, wozu Gott sie berufen hat. Er mahnt sie dazu in Vers 4, Kapitel 4, Vers 1, weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Also sie sind berufen, in den Dingen, die sie bekommen haben, zuzunehmen und zu wachsen. Nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heiligung bedeutet, du wirst verändert in das Ebenbild Gottes. Würdig der Berufung, und wir können so viele Bereiche ansprechen, was es heißt, würdig der Berufung zu leben. Aber erstmal hier zusammengefasst, eure Heiligung bedeutet, Ihr seid berufen, solange ihr hier auf der Erde seid, verändert zu werden in das Ebenbild des Sohnes Gottes. Ihr sollt mehr und mehr seine Charakterzüge tragen. Ich soll also zunehmen in seiner Langmut, in seiner Geduld. Schauen wir es wie in seine Sanftmut. Schauen wir es, wie Paulus es im Epheserbrief sagt. Er sagt es sehr ähnlich, obwohl er hier die Anweisung gibt. Wir haben ein Gebet und da gibt er die Anweisung. Und ich hoffe, die Anweisung führt uns zum Gebet. Epheser Kapitel 4, Vers 1, ab Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Wir merken, Paulus braucht immer wieder dieses Wort, der Berufung würdig zu wandeln, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Demut, Sanftmut, Langmut. Vers 17 sagt er dann zum Beispiel, das sage und bezeuge ich euch nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Zeigt mit eurem Leben, dass ihr nichts mehr mit dieser Welt zu schaffen habt, ich meine nicht äußerlich, sondern mit dem System dieser Welt in Auflehnung gegen Gott. Noch eins greife ich heraus. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Nachahmer Gottes zu sein, ist deine Berufung. Und wandelt in der Liebe gleich, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Wandle würdig der Berufung. Jetzt will ich das auf einmal aufs Leid beziehen. Wie bringt Leid oder wie ist Leid notwendig für dieses Leben gemäß der Berufung, zu der Gott uns berufen hat? Petrus bringt es in seinen Ermahnungen immer wieder auf den Punkt. Bei jeder Gruppe, die er anspricht, wiederholt er sich sozusagen nur mit anderen Worten und zeigt ihnen, wie das, was sie erfahren, notwendig ist, damit sie ihre Berufung, damit sie würdig ihrer Berufung wandeln. Er spricht also zu den Hausknechten in Kapitel 2, 1. Petrus Kapitel 2, und sagt in Vers 18, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Also, hier ist die sehr häusliche Verfolgung. Jemand ist Sklave und der Herr ist ein verkehrter, niederträchtiger Herr. Und schaut, was er jetzt sagt. Er sagt, das ist Gnade. Das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Das kennen wir, ne? Wir haben jetzt keine Verfolgung, aber jeder von uns hat Situationen, wo er Kränkungen erträgt. Wo er denkt, das ist Unrecht, das ist gemein. Und das sind Menschen, die haben Macht und die können entscheiden und sie bringen Kränkungen auf mich. Und dann Vers 20 wiederholt das und sagt, wenn ihr für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Und jetzt kommen wir zur Berufung, denn dazu seid ihr berufen. Berufen. Er sagt, dazu seid ihr berufen. Weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat. Er sagt, das Kreuz Christi ist das Vorbild für jeden Gläubigen. Und dieses Kreuz erhebst du doch als Grundlage deiner Errettung. Und nun bringt Gott das Kreuz in dein Leben hinein. Diesen Ruhm, deinen Ruhm, bringt er jetzt ganz praktisch in deinen Alltag hinein. Wozu? Damit du seinen Fußstapfen nachfolgst. Er hat keine Sünde getan, er ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern er begab es dem, der gerecht richtet. Merkst du, wie wirst du verändert, geheiligt in das Ebenbild Gottes, indem du ihm nachfolgst? Nicht einfach nur, dass du leidest, sondern nachfolgst in seiner Langmut, in seiner Geduld, in seinem Gebet, in seinem Ertragen, in seinem Nicht-Drohen, in seinem Nicht-Schimpfen, sondern sich dem übergeben, der gerecht richtet. Du übergibst dich dem, der das Urteil fällt. Und der, der darüber wacht, was zu deinem Besten ist, der wird auch über alles Unrecht wachen. Übergib es ihm. Übergib es ihm. Und bei der Frau, die einen ungerechten Mann hat, da sagt er, was ist das, was die Frau auszeichnet? Was ist ihre Berufung? Er sagt, nach dem zu schauen, was Gott gefällt. Wiederum geht es, nach den Charakterzügen des Herrn zu streben. Nach den Charakterzügen des Herrn zu streben. Wir merken also, die Thessalonicher waren in besonderer Weise von Gott begnadigt, viel Leid zu erfahren, damit die Herrlichkeit Christi in ihrem Leben weit größer sein sollte als bei vielen anderen Christen in der damaligen Zeit. Und warum ist das so? Das hat uns Paulus in dem Kapitel auch gesagt. Er sagt, dass es ein Ziel gibt, Vers 10, Kapitel 1, Vers 10, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen zu glauben. Gott möchte, dass Jesus in dir bewundert wird. Darum betet er. Er betet, weil nur Gott das geben kann. Schau, dein Problem ist nicht darin, dass du zum Ergebnis kommst, du kannst das nicht. Dein Problem ist darin, dass du es Gott auch nicht zutraust und nicht intensiv dafür betest. Dein Problem ist nicht, dass du deinen Mangel nicht, auch manchmal ist es das Problem, dass wir den Mangel nicht sehen, aber oft sehen wir als Gottes Kinder den Mangel und wir geben auf und nehmen ihn einfach so an. Weil ich werde doch nicht besser, ich werde diese Charakterzüge doch nicht überwinden, ich werde doch damit nicht fertig, statt dass wir sagen, Gott, du wirst mit allen Dingen fertig. Und wenn du deinen Sohn hingegeben hast, dann wirst du auch hier mit dieser Not für mich dahin gegeben hast, dann wirst du auch mit dieser Not fertig. Und schau, das ist dann auch die nächste Bitte, wenn er dann sagt, wenn er weiterfährt und fährt mit seinen Bitten und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe. Also manche bringen das zusammen, manche Ausleger. Aber ich sehe hier zwei Aussagen drin, auch wenn es in einem Satz verschachtelt ist. Und ich glaube, es ist in einem Satz verschachtelt, weil sie eng zusammengehören. Wir wollen es aber getrennt betrachten, damit wir sehen, dass jede einzelne Bitte eine besondere Betonung hat. Das nächste, also die zweite Bitte ist, alles Wohlgefallen der Güte zur Erfüllung bringe. Alles Wohlgefallen der Güte zur Erfüllung bringe. Weißt du, was das bedeutet? Meiner Meinung nach weist er nicht auf deine Güte, auf meine Güte hin, sondern das Wohlgefallen der Güte Gottes. Gottes Gutsein. Das ist doch schon erstaunlich, ne? dass Paulus, obwohl er weiß, wie schwer das Leid ist, das die Thessalonicher getroffen hat, in ihren Verfolgungen und in den Bedrängnissen. Und er hat wirklich keine andere Worte als das, was wir in Matthäus 25 gelesen haben für die Endzeit. Er hat genau die gleichen Worte und sagt, das erleidet ihr jetzt. Spricht er von dem Wohlgefallen der Güte. Und das Wohlgefallen der Güte ist, dass wir sagen, Güte, okay, jemand ist freigebig, aber im wirklichen Sinne steht da drin das Wort gut sein. Gott ist gut. Und dieses Gutsein Gottes, die Güte Gottes, die Herrlichkeit, dass er vollkommen ist, hat sie so reich mit Gaben überschüttet. Das Wohlgefallen, so reich mit Gaben überschüttet, dass sie nicht mal ermessen können, wie reich die Güter sind, die Gott ihnen gegeben hat. Sagen wir es mal so. Wenn Gott alle deine Sünden vergibt, sodass du nicht auf ewig verdammt wirst, dann wäre das Güte. Dann wäre das Güte. Aber Gottes Güte geht weit darüber hinaus. Warum? Er macht dich zu seinem Kind, zum Erben, mit einer ewigen Hoffnung. Er gibt eine Güte, die so groß ist, dass er sich freut, dir wohlzutun. Und die Güte beinhaltet deine Vereinigung mit Christus, sodass du in ihm und er in dir ist. Und er schämt sich dieser Einheit nicht, sondern identifiziert sich mit seinem Volk in so vollkommener Weise, dass er zu Paulus sagt und zu allen, die seine Gemeinde antasten: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das heißt, jedes Leid, das seine Kinder erfahren, jedes Unrecht, das sie zu ertragen haben, ertragen sie nicht, weil Gott teilnahmslos wegschaut, sondern im Gegenteil. Als solche, wo ihr Erlöser bei jeder Not mitleidet, Mitleid hat, mitfühlt, mitträgt und sich so identifiziert, dass er sagt: Alles, was sie diesen meinem Kind antun, das tun sie mir an. Wir haben es heute gelesen. Und was sie ihm nicht Gutes tun, das haben sie mir nicht getan. Alles Wohlgefallen der Güte. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Welten, sagt Paulus. Petrus sagt, er hat uns wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Im Epheserbrief sagt Paulus uns, dass die Gnade so überströmend worden ist in aller Weisheit und göttlicher Einsicht. Und dann sagt er, die er uns überreich widerfahren ließ. Überreich, überreich. Der Reichtum der Erlösung ist so groß, dass Gott nach 1. Korinther 2 uns seinen Heiligen Geist gab, damit der Heilige Geist uns hineinführt in all die Reichtümer, die Christus für uns auf Golgatha erworben hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Er sagt, du brauchst einen Gehilfen, einen Beistand, um überhaupt Stück für Stück zu verstehen, was für ein Ausmaß diese Erlösung hat, die Gott dir gegeben hat. Würdig der Berufung. Würdig der Berufung heißt, denk darüber nach, verinnerliche das. Und nun bitte Gott, wie Paulus hier betet, dass dein ganzes Leben hier auf der Erde diese Güte Gottes proklamiert. Dann als nächstes und das Werk des Glaubens. Wir müssen uns schon beeilen und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringen. Gott hat nun mal beschlossen, dass wir durch Glauben überwinden. Durch Glauben empfangen wir alle Segnungen, die der Herr uns gegeben hat, die alle Segnungen, die er uns verheißen hat. Deswegen geschieht es immer wieder durch Glauben. Deswegen hat er auch den Heiligen Geist gegeben, damit wir die Dinge erkennen können, die uns in Christus Jesus geschenkt sind. Nun, viele Leute meinen, das heißt, wenn ich erkannt habe, was Gott mir in Christus geschenkt hat, dann muss ich warten, dass es irgendwann kommt. Aber das ist nicht, wie die Bibel uns lehrt, wie wir damit umgehen sollen. Als Gott dem David sagte, dass einer seiner Söhne auf seinem Thron König wird in Ewigkeit, was macht er dann? Er geht sofort in den Tempel und geht da vor dem Angesicht des Herrn und sagt: Herr, nun tue, wie du verheißen hast. Und als Daniel in der Verbannung liest, dass Gott 70 Jahre über sein Volk bestimmt hat, was macht er dann? Er geht wieder ins Gebet, bekennt die Schuld seines Volkes. Und was macht er? Er fleht zu Gott, dass er doch seine Verheißung erfüllen soll. Genauso hat Gott es für uns bestimmt. Er zeigt uns durch den Heiligen Geist und durch sein Wort die Reichtümer, die er uns gegeben hat, damit wir genau das tun, was Paulus hier tut. Paulus wusste das. Wissen wir das? Dass wir durch Gebet nun von dem Herrn empfangen, dass wir sagen: Herr, hier steht doch geschrieben, dass du diese Dinge von mir willst, dass du diese Dinge geben willst. Und es gibt nichts, keine Not, für die du nicht gestorben bist, keine Sünde, für die du nicht Erlösung erwirkt hast. Und nun, Herr, komme ich zu dir, tue an mir, wie du gesagt hast. Es ist der Glaube, durch den der Mensch empfängt. Es ist interessant, dass wenn wir die Tadel im Neuntes in den Evangelien lesen würden, dann würden wir merken oder mal suchen, dann sehen wir, dass der größte Tadel in allen Evangelien für seine Jünger der Unglaube ist. Oh, ihr Kleingläubigen. Ihr Kleingläubigen. Warum habt ihr keinen Glauben? Jetzt können wir wieder den Fokus auf unseren mangelnden Glauben richten. Aber schaut, das ist ein Gebet. Das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringen. Herr, mehre meinen Glauben. Herr, mehre den Glauben meines Bruders, meiner Schwester. Schaut, wenn jemand Leid erträgt, Unrecht erträgt, harte Situationen hat, wofür beten wir dann? Das Wohlgefallen der Güte, um das Wohlgefallen der Güte, um das Werk des Glaubens. Paulus spricht hier noch weiter davon, dass er sagt, dass das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe. In Kraft bedeutet, es ist Gottes Macht, durch die dein Glaube gestärkt wird. Gottes Macht, durch den dein Glaube erhalten wird. Wo ist Gottes Macht zu gering? Wo ist Gottes Macht unfähig, uns den Glauben zu schenken? Nirgendwo, nirgendwo. Ich muss davon ausgehen, dass wenn er mich in eine Situation bringt, er alle Mittel bereithält, mir zu geben. Das könntest du sagen, wenn ich glaube. Bete um Glauben. Bete um Glauben. Sag, Herr, gib mir Glauben. Dass ich wirklich im Glauben auf diese Not antworte, denn du willst es, diesen Glauben zur Erfüllung bringen. Und zur Erfüllung bringen bedeutet, dass du als Überwinder des Glaubens durch dieses Leben gehst und am Ende im Glauben als Überwinder in seine Herrlichkeit eingehst. Glaube heißt nicht, ich halte für wahr. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Glaube heißt, dass das, was Gott verheißen hat, eine so große Tatsache für mich ist, dass es meine Motive, meine Empfindungen, meine Ziele, mein Denken, mein Wertmaßstab mehr bestimmt als die Umstände. Die Sonne schien bestimmt viele, viele Tage und Noah arbeitete hart, um die Arche zu bauen, weil er glaubte, dass Gott das Gericht über die Erde bringen würde und dass dies das Mittel ist, wodurch Gott Rettung für seine Familie bestimmt hat. Deswegen arbeitete er, deswegen blieb er dran. Mose glaubte, aber weil er glaubte, bewertete er anders. Er sagte, wenn ich also der reichste Prinz sein könnte von der ganzen Erde, weil Pharao der mächtigste Mann auf der ganzen Erde ist und gleichzeitig wählen könnte, mit Christus zu sein, aber mit ihm verachtet, verspottet und gekreuzigt zu werden. Wofür entscheide ich mich? Wofür hat er sich entschieden? Glaube machte es den Unterschied. Er sagte, die Schmach des Christus ist mehr wert als alle Schätze Ägyptens. Seht ihr, das ist, was Glaube macht. Und das Werk des Glaubens beinhaltet nicht nur Zuversicht zu haben, dass der Tag der Erlösung naht inmitten von Schwierigkeiten, sondern es beinhaltet auch, dass Gott uns nicht vergeblich leiden lässt. Dass Gott uns erhalten wird in allen Umständen, dass wir durch seine Macht bewahrt werden zu dem Heil, das für uns bereitet worden ist. Und so viele Verheißungen es gibt, so viele Verheißungen es gibt, lies eine Verheißung in der Bibel und frag dich, ist es nur ein schöner Vers, den man auswendig lernt? Oder ist es eine Zusage eines Gottes, der nicht lügen kann? Und das Ende zeigt das Fundament des Glaubens. Damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm. Warum gibt denn Gott all diese Gaben? Er gibt sie, weil Christus es für uns erworben hat. Die Zeit, die drängt uns, aber ich kann euch nur ermutigen, hier einfach mal das hohe priesterliche Gebet von Jesus zu lesen in Johannes Kapitel 17 und zu schauen, wie der Herr Jesus den Vater bittet, doch alles zu erfüllen, sein Versprechen zu erfüllen, sein Versprechen an ihm zu erfüllen, und dieses Versprechen an ihm beinhaltet alle die, die in Christus sind. In Johannes 14 sagt er, dass der Vater verherrlicht wird, wenn wir in seinem Namen bitten. Das heißt, er sagt, dass der Name Gottes gerühmt wird in seinem schwachen Kind, das seine Vertrauen auf den Herrn Jesus setzt und in seinem Namen von Gott die Gaben erbittet, um ihn zu verherrlichen. Der Name des Herrn Jesus wird nicht dadurch verherrlicht, dass du ein tadelloser Christ bist und man keine Fehler an dir findet. Der Name Jesu Christi wird an dir verherrlicht, indem du erkennst, wie herrlich seine Erlösung ist, wie herrlich dein Erlöser ist für deine Not, für deine Schwachheit, für deine Sünde, für deine Unfähigkeit. Und der Name des Herrn Jesus wird dadurch verherrlicht, dass du den Himmel erbittest für dich und deine Brüder. Nicht, weil du so fromm bist, sondern weil er sich hingegeben hat und dir dieses Leben erkauft hat, das so überreich ist, so herrlich, das Gott beschlossen hat, dir zu geben, weil er treu war, weil er nicht gesündigt hat und weil er das stellvertretende Opfer geworden ist und weil das Kreuz eine Quelle geworden ist, eine Quelle gegen Sünde, gegen Ungerechtigkeit und gleichzeitig zum Heil. Damit der Name des Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde, bedeutet, dein Leben rühmt einen großen, herrlichen, wunderbaren Erlöser. Und während dieser Erlöser in deinem Leben groß wird, wirst du auch groß. Denn je herrlicher Christus in dir ist, je herrlicher deine Herrlichkeit in Ewigkeit. Das war, was der Vers 10 sagt. Im Himmel sucht man Christus in dir. Im Himmel soll Christus in dir überaus groß werden. Die letzte Aussage bestätigt das, was ich gerade gesagt habe, einfach nochmal, weil hier steht es dann, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Gemäß der Gnade. Gemäß der Gnade. Wenn du einen armen Bettler fragst, ob er dir etwas Geld geben könnte, und er gibt dir seine ganze Kasse, die er gesammelt hat, dann würdest du sagen, das ist mehr als angemessen ist. Wenn du zu einem Reichen gehst und bittest um ein paar Euro, damit du dir etwas Brot kaufen kannst, und er gibt dir 10 Cent, dann sagst du, es war nicht gemäß der Gnade. Gemäß seines Reichtums. Gemäß der Gnade bedeutet, dass unverdient, aufgrund von Gottes Liebe und Zuneigung und Erbarmen, du diese Dinge empfangen sollst. Das ist das Fundament aller deiner Bitten, darf das Fundament aller deiner Bitten sein. Und Gott gibt die Verheißung, er sagt, tue deinen Mund weit auf. Und gemeint ist, sperr dein Maul auf. Bitte groß, bitte viel, bitte alles, was du zum Leben brauchst, um ihn zu verherrlichen. Reiß dein Maul auf. Du wirst es nicht so groß auf, du wirst deinen Mund nicht so groß aufmachen können, dass Gottes Gnade nicht ausreicht. Er hat genug. Im Gegenteil, alle unsere Bitten und die größten Bitten schmälern noch seine Gnade. Aber es lenkt uns darauf, dieses Vertrauen auf die Gnade zu setzen. Und um der Größe seiner Gnade willen, zu beten. Das ist die Grundlage. Warum sollte Gott mich erhören? Damit Christus verherrlicht wird. Weil ich in seinem Namen bete. Und damit ich zum Ruhm seiner Gnade bin, weil das hat er bestimmt, dass ich zu seinem Ruhm seiner Gnade sein soll. Darum soll seine Gnade an mir groß werden, nicht dadurch, dass ich der Tadellose bin, sondern dass ich einen mächtigen Erlöser habe und eine Gnade, die so groß ist, dass ich sie in Ewigkeit preisen werde. Amen. Amen.